Schluss. Und ich dachte mir, heute gucken wir uns eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Wochen und Monate an, nämlich Hogwarts Legacy, das nicht nur von den Verkaufszahlen her wirklich durch die Decke gegangen ist, sondern auch hinsichtlich der Streaming-Zeiten, Stundenanzahl hier bei Twitch, eines der meist gestreamten Spiele überhaupt ist. Und da Hogwarts Legacy natürlich Teil einer riesigen IP ist, mit einer riesigen Fanbase, ist das erstens vielleicht nicht ganz so verwunderlich, aber andererseits ist es auch ein, glaube ich, wichtiger Open-World-Titel, der so die nächsten Schritte der Open-World-Spiele, die immer größeren Raum einnehmen, immer erfolgreicher werden. Ich weiß gar nicht, wie man es sagen kann. Auf jeden Fall etwas ist, was sich in den letzten Jahren doch sehr stark etabliert hat, dass wir uns das vielleicht einfach in dieser Hinsicht ein bisschen angucken können, eine kleine Tour machen durch die Welt, die uns dort gezeigt wird und Positives wie Negatives oder Kritikwürdiges ein bisschen besprechen. Ich kam da drauf, weil ich da auch angesprochen wurde, auf die Architekturrezeption. Damals in Krakau im Mai und war dann doch sehr neugierig, weil sich da sehr viele drauf bezogen haben, auch in anderen Vorträgen. Deswegen dachte ich, wäre das doch ein guter Titel und wir schauen einfach mal rein. Capranium ist kein Open-World-Fan. Okay. Dann, genau, und wenn irgendwie ne, Sachen sind, für alle, die neu dabei sind, einfach in den Chat schreiben, dafür ist er ja da. Lasst mich mal gucken, das haben wir. Ich kann dann nämlich auch Ton anmachen. Ihr müsst mir nur sagen, wie laut oder leise es ist, weil ich das tatsächlich nicht ganz so hier mitkriege. Echt jetzt? Nein, du willst sie jetzt nicht aktualisieren. Mein Gott. Oh, Baldur's Gate 3, ja, das ist natürlich, steht bei mir auch ganz weit oben auf der Liste. Ich warte nur auf die PlayStation-Version, damit Lieblingsmensch und ich nämlich zusammen spielen können mit dem Koop-Modus. Das ist natürlich auf dem großen Fernseher ein bisschen mehr Sinn macht. Und natürlich haben wir jetzt die Verbindung verloren. Natürlich. Seit einer Stunde läufst du. Seit einer Stunde hatte ich alles hingekriegt und jetzt willst du nicht mehr. Es war mir so klar. Das war mir doch so klar. Gebt mir eine Sekunde. Oder gebt dem Ding eine Sekunde, dass ich vielleicht auch mal wieder schlagen kann. Ach, diese Capture Card treibt mich in den Wahnsinn. Ich meine, ich hatte es eigentlich vorhin auch übertragen ohne den Bildschirm. Was willst du von mir? Anzeigenbereich anpassen. Das fällt dir aber früh ein. Diese Capture Card, wenn jemand eine bessere Capture Card kennt als diese Gato-Scheiße. Ah, da ist es wieder. Gerne einfach Bescheid sagen. So, da ist es doch wieder. Genau, hier seht ihr meinen Charakter, den ich dann mal erstellt habe. Ich meine, ich brauche auch nicht unbedingt hier drüben meinen großen Bildschirm. Echt, die fallen alle aus? Okay. Ich meine, vorhin hat es funktioniert. Ich hatte es dann extra so hingelegt. Es kann auch sein, dass ich vielleicht irgendwo einen Kabelbruch drin habe. Ich habe keine Ahnung. Es ist nur wahnsinnig, wahnsinnig nervig. Und seit einer Stunde, ich habe extra alles vorbereitet und es hingelegt, weil ich mir dachte, ne, guckst du mal, wie lange die Technik hält. Hat alles funktioniert, aber kaum übertragen wir dann nicht. Okay, gut zu wissen, dass es bei sonst keinem funktioniert. Ich meine, das hat halt auch 160 Euro gekostet, so ein blödes Ding, ne? Und sie preisen sich dann immer alle als die führende Technik an und wen sie an Streamern alles nicht supporten, aber dann, okay. Ich meine, ich brauch's da nicht, ich kann das auch so. So, hier, ne, mein Charakter. Kann ja einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Ah, umtauschen lassen. Meinst du, das geht? Okay. Ich meine, ich habe die ja jetzt auch schon seit über einem Jahr. Ja. Okay, ich warte, ich muss jetzt nur, ich brauche den zweiten Bildschirm ja nicht unbedingt. Damit kann ich leben. Ich muss nur hier das hier ein bisschen größer machen, damit ich überhaupt was sehe. So. Okay, du treibst mich in den Wahnsinn. Wartet. Vorhin hat es nämlich auch ohne den Bildschirm funktioniert. Der überträgt das ja. Und dann war es nämlich halbwegs stabil. Okay, versuchen wir es mal. So, wer von euch das Spiel schon mal gespielt hat, keine Ahnung. Es spielt im 19. Jahrhundert, also sehr lange vor den ganzen anderen IP-Sachen, die wir sonst kennen, im Schloss Hogwarts und in den Umlanden desselbigen. Das sehen wir hier auf der Karte. Sekunde. Genau, es ist im Prinzip ein großes Tal in Schottland, das man bereist und das dann so schrittweise freigeschaltet wird. Also so, ne, typisch Open World. Sie ist gar nicht so groß. Überall, wo so ein Häuschen-Symbol ist, ist halt eine kleine Siedlung, wo halt eher was passiert. Das Schloss selbst, Hogsmeade und hier im Norden noch ein bisschen was. Es ist jetzt nicht so die allergrößte riesige Welt. Genau, und natürlich ist das Schloss und Hogsmeade selbst sind nochmal wie so eigene Region, weil die eben so groß sind. Das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Ich muss selbst wieder gucken, wie die Steuerung funktioniert, weil ich es jetzt auch schon wieder länger nicht gespielt habe. Ich vergesse sowas immer sofort. Das Coole ist, man kann durch die Gegend fliegen mit seinem riesigen Zauberbesen. Das ist eine der sehr tollen Fortbewegungsmöglichkeiten. Ich hoffe, ihr seht es gut. Ich hoffe, die Auflösung ist stark genug für euch. Ich habe es jetzt hier nur ein bisschen abgedunkelt in klein hier, aber das ist vollkommen in Ordnung. Genau. So. Welt auf jeden Fall schon sehr beeindruckend, sehr schön gestaltet. Ich war wirklich, wirklich beeindruckt mit den Möglichkeiten, die sie hier aus der PlayStation rausgekitzelt haben. Und wie gesagt, das Fliegen macht wahnsinnig viel Spaß. Außer man ist so ein bisschen betrunken durch die Gegend. Es ruckelt ziemlich im Bild, aber egal. Es läuft sonst ein bisschen smoother, aber ihr seht, ne, Landschaft schön, Wasser schön, überall ist dann immer irgendwas zu finden. Das sieht man dann halt auch hier an den ganzen verschiedenen Landmarks, die so
das
typisch
ist
Open
Derrick
World Kumbau. Natürlich.
Aber Miss Moffat sagte, Guanaira taucht nur nachts
uns natürlich
auf.
Irgendwas anzeigen sollen, wo wir dann halt hingehen, um irgendwas zu finden, zu sammeln oder Gegnern begegnen können, wie das halt so üblich ist. Genau, also alles jetzt nicht so wahnsinnig anders, würde ich mal behaupten, als wir das aus anderen Spielen, Open-World-Spielen eben kennen. Genau, ich wollte aber erstmal zum Schloss, weil das ist natürlich schon das Beeindruckendste, nämlich Schloss Hogwarts sich selbst anzugucken. Ups. Ah. So, hier, das Schloss selbst ist natürlich auch wie eine riesige Region, die wir besuchen können. Ich bin natürlich ein guter Slytherin und hier als eigene Region hat es dann auch nochmal so Unterregionen mit verschiedenen Punkten, wo wir hin teleportieren können, von der großen Halle über hier den großen Turm und so weiter, und das ist so cool als 3D-Modell angesetzt, sodass man halt auch weiß, es ist halt hier unten links und hier oben rechts und so weiter, auf welcher Höhe man sich gerade befindet, weil es halt auch 1000 Treppen und Wege gibt und es wirklich sehr unübersichtlich manchmal ist, vor allem am Anfang, man nicht so genau weiß, wo man gerade so hin und her läuft. Ich würde ja sagen, wir fangen doch einfach mal so typisch hier bei dem großen Eingangsportal an und reisen einfach mal hin. Hallo Sleepy. Ja, viele Easter Eggs gab's auf jeden Fall. Das fand ich auch sehr schön. Und also wirklich hier von der Schlossarchitektur über die Räume. Ich werde gleich mal mit euch einfach ein bisschen rumlaufen. Wir gucken uns ein paar Sachen mal an. Eine Nachricht wurde zurückgehalten. Capranium, was hast du denn schon wieder für Schimpfwörter verwendet? Dass die Kinder sich zuerst verlaufen, weil es so verwinkelt ist. Naja. Sie haben das D ist vom ASS getrennt, weswegen es als S gelesen wurde. Ah, diese maschinengelernten Dinge. Genau, das passt nämlich sehr gut zu so einem Buch, dass die Leute sich halt andauernd verlaufen. Und es geht, glaube ich, den meisten Spielen dann genauso am Anfang. Und ich finde es wirklich beeindruckend gemacht hier von der von dem gesamten architektonischen Design dieser Open World. Es ist wirklich, wirklich beeindruckend gemacht und sehr cool. Die ganzen Bezüge zu den Romanen und zu den Filmen sind halt auch da. Hier gibt es so einen Baum mit diesen Lenkpflaumen, die durch die Gegend schweben. Man kann auch gar nicht so viel damit machen, aber es ist halt einfach da. Und es ist schön durchgestaltet hier, dieser Vorhof vor dem großen Portal, durch das wir laufen können. Ich habe selten, weil ich ja doch sehr, ja, was heißt kritisch, also zumindest immer mit meinem Kunsthistoriker
Blick darauf achte. Du siehst aus, als hättest du einen Geist
gesehen. Wenn
es nur das wäre.
Seltenst ein Spiel gesehen, das so durchdacht die Architektur zeigt, die hier eben über die Jahrhunderte und Jahrtausende dieses gewaltige Schloss darstellen soll. Es ist wirklich toll umgesetzt worden. Ich würde gerne die Konzeptart dazu sehen. Ihr seht hier die ganzen Details, die wirklich auch aus der Zeit stammen. Also hier gotische Elemente aus dem Mittelalter. Verschiedene andere Sachen, die so eingesetzt sind. Das ist wirklich schön gemacht. Genau. Es reden halt sehr viele Menschen andauernd. So, dann kommen wir in die Eingangshalle. Genau, mit Wappen und so weiter. Hier auch die Fenster. Das ist wunderschön. Dieser Baum, der sich dann da oben in dieses Maßwerk auflöst. Also die ersten Stunden bin ich tatsächlich da nur rumgelaufen und hab mir halt die Architektur und die ganzen Dekorationselemente, die Gemälde und so angeguckt. Diese Detailverliebtheit habe ich wirklich noch nie gesehen, weil selbst bei Elden Ring, was ja eine riesige Open World ist, hat man halt sehr schnell gemerkt, dass nur eine begrenzte Anzahl an Assets verwendet wurden und sich sehr schnell wiederholt hat. Das hat man hier zumindest beim Schloss muss man halt auch sagen, nicht. Ne? Hier auch mit diesem Gewölbe, oh, das ist wunderschön und so englisch, aber okay. Also ich würde nie weit im Spiel kommen, weil ich immer zuhören will. Ja, ich meine, es ist dann wirklich tatsächlich, die können meistens nur einen Satz und das war's dann auch schon wieder. Das ist so etwas, da wollte ich dann nachher drauf eingehen. Ich wollte euch erstmal so ein bisschen den Wow-Effekt zeigen, dass man dann merkt, dass das Visuelle wirklich, wirklich hier einen hohen Standard anlegt. Alles andere aber eher nicht. Genau, hier die berühmten Stundengläser, wo die Hauspunkte gesammelt werden. Wir sind jetzt im dritten Akt. Also jeder Akt ist dann auch mit einer Jahreszeit verbunden, was ja in manchen Filmen auch mal so verwendet wurde. Und selbst hier im dritten Akt sieht man, hat noch kein einziges Haus irgendwelche Punkte gesammelt, was ich zum Beispiel sehr schade finde. Die hängen alle noch da oben drin, aber okay. Auf jeden Fall aber ne, schön gestaltet. Gucken wir uns nochmal die große Halle an. Falls ihr euch erinnert, wir hatten vor einem Dreivierteljahr mal einen Stream zum Thema Schloss Hogwarts in den Filmen gemacht. Da kann ich nur freundlich drauf verweisen, um sich so ein bisschen auch noch mit dem Schloss auseinanderzusetzen. Was sehr süß ist, sind dann so Gemälde, beziehungsweise auch hier dann diese Ritterrüstungen, die irgendwas tun. Man hört das immer nur so im Vorbeigehen, wenn muss man stehen bleiben. Die mögen sich zum Beispiel nicht und schubsen sich die ganze Zeit und irgendwann rastet die rechte Rüstung aus und zertrümmert die andere, was sehr lustig ist. Aber ich weiß nicht, wann es auslöst. Manchmal nach einiger Zeit, manchmal gar nicht. Sind aber so sehr schöne Details. Genau, und hier haben wir dann die winterlich gestaltete große Halle. Also es ist wirklich, wirklich sehr cool gemacht. Sehr an die Filme angelehnt, ohne irgendwie so was Eigenes aufzugeben, finde ich. Ne? Man hat schon den Eindruck, aber die Fenster sind anders, die Nischen sind anders, Kamine, weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, eine gute Umsetzung der Gesamt-IP. Oder es integriert sich darin sehr gut. Genau, hier kann man auch sonst überhaupt nichts tun. Andauernd ist irgendjemand am Essen. Wir haben das Lesepult. Da kann man nichts tun. Es ist sehr viel auf Wow und man fühlt, soll sich halt auch wohlfühlen, beziehungsweise in dieser Welt ankommen, was ja total wichtig ist bei der Open World oder generell bei Spielen. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr gut gelungen ist. Genau, ansonsten gibt es halt tausende Möglichkeiten, wo man irgendwo hinlaufen kann. Überall stehen Statuen rum oder andere Dinge. Hier ist so ein Schrank, da muss man einen fliegenden Schlüssel einfangen, damit er sich öffnet, damit man was sammeln kann. Das muss man 16 Mal tun, im gesamten Schloss versteckt. So typische Sammelquests, da würde ich auch nachher noch was sagen wollen. Nur damit ihr es gesehen habt. Und das ist dann die große Treppe mit dieser Treppenturm mit den Hunderten und Tausenden von Gemälden. Und was ich hier sehr beeindruckend finde, ist, sie wiederholen sich kaum. Also da sind sehr, sehr viele geschaffen worden, sodass man dann hier den ganzen Treppenturm nach oben laufen kann und immer wieder andere Gemälde sieht, andere Inhalte erkennt und nicht merkt, dass es halt irgendwie nur Assets sind, die da generiert wurden. Moment, muss gerade gucken. Da geht's weiter. Gehen nur mal ein kleines Stück hoch. Das ist nämlich eine sehr hohe Treppe, die sich dann da auch bildet, während wir erstmal hochlaufen. Ups. Ich hab trunken. Hat sich an den Büchern, Filmen und den fantastischen Tierwesenfilmen orientiert. Absolut, ja. Also man merkt das auch so vom Visuellen her. Ich finde sogar noch stärker an den fantastischen Tierwesen, weil die natürlich auch jünger sind. Und dadurch natürlich auch ein bisschen aktueller in dem, was wir visuell erwarten bei Filmen, Serien, aber eben auch bei Videospielen. Das merkt man schon, aber es ist halt, ohne irgendwie komplett aufgegeben zu haben, dass man auch was Eigenes tun könnte. Und das fand ich schon ganz cool. Genau, also ne, der Turm wiederholt sich jetzt so ein bisschen. Wir kommen dann irgendwann ganz oben zum Astronomieturm. Da können wir aber gleich hinwarpen. Wir können aber auch eigentlich hochlaufen. Wir wollen ja auch was sehen. Ne, diese wunderschönen mittelalterlichen Buntglasfenster. Diese Treppe, die sich um einen dann erst aufbaut, während man hochläuft. Das ist schon sehr, sehr, sehr nice. Bin ich? Ach so, nee, stimmt. Man kam da nicht hin. Das war ja Endepeng, da konnte man nur irgendwas wieder sammeln. So Sammelquests-mäßig. Echt, es gibt irgendwo ein Hagrid-Gemälde? Krass. Also, wir gucken jetzt nicht alle an, aber ne, die sind auch sehr passend zur Zeit 19. Jahrhundert oder früher gestaltet. So Kindheitssachen triggert, meinst du? Ja. Also es ist natürlich, glaube ich, das, womit sie eben versucht haben, es zu verkaufen, dass man, weil es so eine starke IP ist, die so auf unsere Kindheitserinnerungen basiert, eben, dass man endlich halt selbst nach Hogwarts kann und seinen Brief bekommt. Man bekommt tatsächlich auch am Anfang den Brief, um dann, das will ich doch gar nicht. Kann ich denn diese Linie loswerden? Das wollte ich doch nicht. Ist ja wurscht. Also man bekommt halt am Anfang den Brief, man wird nach Hogwarts eingeladen, man ist aber ein bisschen weiter fortgeschritten. Trophäenraum, Turm der großen Treppe, wo war denn Astronomie? Wenn man da so einen schönen Ausblick auf die Welt hat. Hier glaube ich. Ah, es ist auch ein bisschen friemelig, um ehrlich zu sein. Hier? So, das hatte ich doch gerade erst. Das hier. Nee, großer Hall. Wo war denn der Astronomie? Links. Ich vergesse ja sowas immer sofort, wenn ich längere Zeit nicht gespielt habe. Halt mal, beim Trophäenraum ging es nicht weiter. Das war dann der Raum der Wünsche, von dem ich doch weiterkam. Geheime Räume. Wir können auch einfach mal schnell in meinen Raum der Wünsche gehen. Das ist auch ganz nice gemacht, weil du da nämlich einen Raum der Wünsche zur Verfügung gestellt bekommst und ihn selbst gestalten kannst, wo du dann am Werkbänken Sachen modifizieren kannst, deine Tierwesen abgibst, was sehr, sehr süß ist, und sich dann hier so Biotope öffnen, in die du dann deine Tiere reinbringen kannst, die dann so Pseudolandschaften sind, also sehr wie bei den fantastischen Tierwesen tatsächlich. Und da kann man dann irgendwie Deko-Elemente hinstellen. Und ich habe ganz viele Mondkälber gesammelt, weil die so niedlich sind. Schaut in die Augen, sie sind so niedlich. Die sind so niedlich. Okay, ich habe auch ein Einhorn. Natürlich habe ich ein Einhorn. Genau. Ich wollte nur von hier woanders hinlaufen. Genau, man kann das alles so innerhalb von 4 Designsachen selbst gestalten. Wirklich die ganzen Treppen, die Decke, den Boden mit verschiedenen Sachen. Es ist wirklich ganz nett gemacht. Aber teilweise fand ich es vom Quests her, weil du so gezwungen warst, damit so viel Zeit zu verschwenden, auch ein bisschen anstrengend, um ehrlich zu sein. Das Spiel als Hüllenversion und dann einen Brief drin zu haben, stelle ich mir erst mal vor. Ja, das stimmt. ja, die Detailtiefe ist wirklich super. So, genau, hier, also auch viele Bezüge aus den Büchern, dass nämlich der Raum der Wünsche auf der anderen Seite von diesem Wandteppich ist, wo ein Zauberer versucht, den Trollen Ballett beizubringen, ist so ein Detail, was, glaube ich, Sleepy vorhin meinte, worauf sie sich eben so beziehen mit diesen ganzen kleinen Easter Eggs und so weiter. Wartet. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeschmissen. So, hier haben wir den Astronomieturm. Wo will ich denn hin? Ich wollte doch nach oben. Wo bin ich denn? Bin schon wieder so lost. Da bin ich. Ich wollte nach oben. Genau, wir müssen nach oben. Ich wollte nämlich die Aussicht mit euch genießen. Ne? Also hier diese ganzen Sachen, die Statuen, die Wandteppiche, alles animiert. Es passt halt genau so, wie es in den Büchern beschrieben ist, wie man es, glaube ich, auch erwartet hätte. Und wenn sie das nicht gemacht hätten, wären, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute sehr enttäuscht gewesen. Ich habe gar keine Reviews bisher so krass gesehen. Also, ne, es war ein großer Erfolg. Es hat sich so viel verkauft. Es ist in allen Charts. Es ist auch bei Twitch sehr erfolgreich gewesen. Aber irgendwie habe ich nie groß gelesen, wow, es ist so cool. Oh, es ist so schlecht. Oh, es ist... Keine Ahnung, ich glaube, es ist sehr vom Fernab des Visuellen gar nicht so viel zu erzählen gewesen. Ne? Also hier alles sehr schön animiert, ein wunderschöner Raum, hätte ich auch gerne mal Unterricht drin gehabt, aber okay. Warte, hier ist die Treppe. So, weiter. Jetzt kommen wir nämlich in den Dachstuhl des Turms, also ändert sich dann halt auch hier von Stein zu Holz alles immer mehr. Was eben auch sehr durchdacht ist, wie ich finde. Sehr cool gemacht. Stehen ein paar staubige, eingehüllte Möbel rum. Man hat halt auch nicht den Eindruck, dass die Assets, die da sind, um die Welt zu füllen, was ja auch ganz häufig der Fall ist, keinen Sinn ergeben. Weil was hatte ich das denn neulich, wo ich mir dachte, so, boah, diese Welt ist so voll mit Gerümpel und es macht nicht mal Sinn. Was hatte ich denn gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, bei Elden Ring ging das mir tierischst auf den Keks, aber ich bin gerade nicht so sicher. So, jetzt ist es natürlich Nacht, aber ihr seht hier wunderschöne Aussicht. Ich hatte sie irgendwie schöner in Erinnerung. Beim Astronomieturm, aber okay. Kann ich hier fliegen? Nee, ich kann hier nicht fliegen, schade. Genau. Gehen wir mal in das andere Gebäude, weil da hatte ich echt den richtigen Wow-Effekt. Wo waren denn die Verwandlungen? Die waren da, hier. Ach, ich bin hier im Astronomieturm. Turm gegen die Verteidigung gegen die dunklen Künste. Professor Fixraum. Zauberkunst. Da würde ich ja tatsächlich mal sagen, lasst uns hier von außen nach innen gehen, weil er wirklich, wirklich sehr schön ist. Verwandlungshof. Genau. welches Bild meinst du? Lass dir noch kurz. Ach, du meinst den Zauberer, der versucht, die Trolle zum Tanzen zu bringen oder ihm Ballett beizubringen, ja. Das bezieht sich auf irgendwas im Buch. Also die Harry Potter-Fans kennen es natürlich, aber andererseits ist ja auch so schon witzig. Es funktioniert ja auch, ohne dass man jetzt die Hintergrundgeschichte kennt und weiß, dass da in der Nähe der Raum der Wünsche ist oder so. Das ist ganz praktisch, was die IP so hergibt. Genau, das fand ich mit das Beeindruckendste, weil das komplett so fernab der Filme und der Bücher dargestellt wird. Dieser ganze Gebäudetrakt, den wir jetzt hier ein bisschen rumlaufen. Es ist natürlich sehr dunkel. Lass mich mal überlegen, dass wir auf den Tag switchen. Dann sieht man halt ein bisschen mehr mit Sonnenschein und so weiter. Wir überlegen, ja, wir warten. Da. Sind jetzt 24 Stunden umgegangen. Genau, wir können natürlich auch... Habe ich Lumos hier liegen? Ich habe natürlich die tödlichen. Nee. Oh, diese Erkältung, das ist unglaublich. Nee, habe ich nicht. Ups. Wir können uns natürlich verstecken, aber auch das hilft uns nicht so viel. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen, wie man... die Zauber hinlegt. Ich habe das gekonnt und dann war es weg. Es war einfach weg. Und das spricht nicht sonderlich für beschränkte Kapazitäten, glaube ich. Naja, ich krieg's nachher hin. Genau, das ist wirklich beeindruckend gewesen von der Gestaltung her, weil es was ganz anderes ist und ich nicht damit gerechnet habe. Ich dachte, das wäre alles so in dieser typischen Filme-Mittelalter-Stein-Architektur gewesen. So, und hier ist es tatsächlich mit viel Marmor, mit viel Detailreichtum gestaltet worden. Man merkt, dass man hier im 19. Jahrhundert ist und diese Architektur so fantastisch sie hier auch ist, lehnt sich auf jeden Fall an realen Sachen an. Und hier dieses riesige Buntglasfenster, das auch in der Etage darunter weitergeht und einen Drachen zeigt, ist sehr, sehr cool gemacht. Die ganze Marmorverkleidung der Wände und der Säulen, das Schimmernde, die Darstellung des Materials fand ich halt ganz toll. Das habe ich auch so noch nicht erlebt, dass es funktioniert. Jetzt lass mich mal gerade überlegen, wieso kriege ich es denn jetzt nicht hin, hier meine Zauber zu ändern? Nee, das war's nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Sonst im Kampf mache ich es immer aus Versehen.
Revelio.
Revelio? Ah, da ist es doch. Mein Gott. Es ist heute echt nicht mein Tag. Genau, so, jetzt haben wir Lumos.
Lumos.
Wunderbar. Seht ihr, wie hier das Marmor, der Marmor dargestellt wird und wie er eben hier mit dem Licht schimmert. Also das ist so realistisch. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt. Auch der Marmor hier im Boden, also im Prinzip ist es komplett alles aus Marmor, oder Pseudomarmor. Das ist diese physikalische Komponente, die da reingebracht ist. Es ist wirklich beeindruckend. Das habe ich bisher noch nicht gesehen und finde es sehr passend und trägt eben zu meinem Immersionsgefühl bei. Wir haben natürlich auch so Gemälde, wo dann hier eine brennende Hexe ist. Fand ich ein bisschen verstörend, aber okay. Sehr schön auch das fiedelnde Orchester, das Tag und Nacht da steht und diese klassische Musik spielt. Was, glaube ich, auch ein echtes Stück ist. Also nicht dafür komponiert, sondern irgendwas aus dem 18. Jahrhundert. Ich habe es noch nicht rausgefunden, ich bin nicht so der klassische Musikfreund. Aber hier, also, weiß gar nicht, für die Game Devs unter uns, die das bestimmt besser wissen, wenn man hier diese ganzen Lichteffekte und so weiter sieht, also wie das Material eben auch drauf reagiert, diese physikalische Korrektheit, wie nennt man das denn? Dass die Textur halt das mitmacht. Hier, ne, auch diese Spiegelungen, wirklich, das sind jetzt nur so kleine Details, aber es ist halt einfach passend und es ist richtig, wie eben Licht sich in sehr gut polierten Marmorböden spiegelt. Und das trägt halt zu einer neuen Form des Realismus in Videospielen bei, die wir so noch nicht gesehen haben, finde ich. Wenn es hier rein um diese visuelle Materialität geht. Das sind PBR-konforme Texturen. Ah. Echt, die brennende Hexe ist vom Buch. Krass, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Was das Baumaterial alleine schon kosten würde, das stimmt. Ne? Also dieser Gebäudeteil, den fand ich halt wirklich toll gemacht. In der Ausstattung und eben auch in diesen Effekten und in der Wirksamkeit. Und das ist mir in ganz vielen Spielen bisher aufgefallen, dass man wenig Wert auf Materialität legt. Das ist etwas, das wir im Studium schon mal hatten, nennt sich Materialikonografie. Also die Bedeutung und die Assoziation, die wir mit Materialien verbinden. Ne? Holz, Metalle, Marmor, Glas, Gold, Silber natürlich, sind Sachen, die über die Jahrhunderte tradiert sind und die wir eben mit gewissen Dingen assoziieren. Und hier diese ganze Marmorverkleidung, ob das jetzt echter Marmor ist oder Theatermarmor, den es auch, also in real natürlich gibt, das ist so Kunstmarmor, der wurde dann halt aufgetragen, weil man sich so viel Marmor nicht leisten konnte und wird dann poliert und sieht halt aus wie künstlicher Marmor, nicht ganz wie echter, aber nah dran, eben in ganz vielen Theaterhäusern verwendet, deswegen heißt es Theatermarmor. Wie komme ich jetzt da drauf? Das sind so Sachen, die wir eben mit Wertigkeiten besetzen. Und ich hatte bisher nie den richtigen Eindruck, dass das SpieleentwicklerInnen so wirklich berücksichtigt hatten. Aber hier dann schon, weil man sich eben an sehr vielen Sachen angelehnt hat aus dem 18., 19. Jahrhundert und eben Mittelalter. Man merkt halt hier, das ist so ein neuer Gebäudetrakt. Der wurde erst vor kurzem errichtet und hinzugefügt. Deswegen ist das alles 19. Jahrhundert und nicht so richtiges Mittelalter, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, schön, ich gehe mal vorbei. Eben jeder Gebäudeteil auch zeigt, dass dieses Schloss in 1000 Jahren errichtet wurde und nicht wie in den Filmen alles aus einem Guss pseudo 15. Jahrhundert ist, was mich ja immer sehr gestört hat. Oh, und das fand ich wirklich schön gemacht hier. Und es gibt so viel zu entdecken, also so viele Räume, ich laufe hier wahnsinnig wahllos durch die Gegend, die dann immer anders gestaltet sind. Es gibt eine Nische, die für die Zentauren sind und die ist dann komplett in Grün gehalten mit Gewächsen und so weiter, weil die natürlich als Waldwesen dort eher leben. Wir haben natürlich auch die Klassenseele, die wir betreten können. Lass mich mal überlegen, wieso kriege ich es da nicht hin, dass es Tag wird? Wird doch viel einfacher. Ja, mach's doch Tag. So, ist jetzt Tag? Das ist besser? Nee, nicht wirklich. Wieso kriege ich es denn nicht hin, dass es Tag wird? Wahrscheinlich, weil Winter ist. Na doch, ein bisschen mehr Licht haben wir. Im Grunde genommen ist doch jeder polierte Stein Marmor. Nee, Marmor ist halt das mit diesen Adern meistens darin. Das, was wir eben halt meistens gesehen haben. Es gibt natürlich auch andere polierte Steine, die man verwenden kann. Porphyr war im Byzantinischen Reich beliebt. Das ist so ein roter Stein, die so ein bisschen kriselig sind, also mit kleineren Einschlüssen drin. Marmor ist das Geäderte im Prinzip. Aber da gibt es natürlich auch 1000 unterschiedliche Formen. Was kann man denn sonst noch polieren? Speckstein kann man polieren, der glänzt schön speckig. Was ist noch verwendet worden? Ja, Kalkstein kann man nicht so gut polieren. Müsste ich nachgucken. Beton kann man auch polieren, glaube ich. Kommt ein bisschen auf den Beton an. Genau, die Wertigkeit und die Materialeigenschaften, wie McMall sagt, das stimmt. Und da muss man halt echt drauf achten, weil das sehr tief, zumindest in unserem westlichen kulturellen Gedächtnis, eingegraben ist. In anderen Kulturen gibt es das natürlich auch, zum Beispiel in asiatischen Kulturen, ich sage Plural, weil ich es aus mehreren kenne, sowohl japanisch als auch thailändisch zum Beispiel, die lackierten Holzoberflächen, wo ja dann Dutzende oder Hunderte von Lackschichten sind, geben ein Objekt halt auch eine ganz andere Materialität und Oberflächengestaltung und eine ganz andere Wertigkeit, die eben je nach Kultur einen gewissen Stellenwert hat, als zum Beispiel bemaltes Holz, was wir hier haben, hier mit der Holzverkleidung, können ja mal hingehen, und so weiter, ne? Also es ist immer was anderes. Also hier ist auf jeden Fall sehr cool gemacht und man merkt, dass sich da jemand, glaube ich, Gedanken gemacht hat, sich damit auseinandergesetzt hat. Und ohne so eine gewisse Korrektheit drin, ohne halt das Fantastische aufzugeben. Hier mit diesem Einbau, mit diesem riesigen Glas-Pavillon innerhalb des Gebäudes und so, das gibt es ja sonst auch nicht, mit dem das dann so übergeht in dieses Gewölbe. Also man hat da viel kreative Freiheit und gleichzeitig eben diese Authentizität. Ah, mein Lieblingswort. Genau. Ich glaube, das hier ist auch so eine Szene aus Harry Potter 4 oder so. Genau, wo laufen wir denn jetzt gerade hin? Ich bin schon wieder so lost. Überall stehen Tische rum und Treppen. Achso, da oben waren wir ja schon. Da wollen wir nicht nochmal hin. Genau. Also es ist schon sehr schön gemacht. Capranium schreibt, da werden Leute nur für das gewesen sein und das Licht in Szene setzen. Ich würde gerne das Gitternetz der Lichter da sehen. Bestimmt Millionen von Lichtberechnungspunkten. Ja. Nee, also das war das, was ich, glaube ich, sehr beeindruckend finde, dass da jemand sich so viele Gedanken gemacht hat. Und ich glaube, na, wie das Licht fällt, da hast du absolut recht. Das ist super aufwendig gemacht. Kenne ich persönlich von anderen Spielen noch nicht so. Wir können mal, ich bin ja natürlich Slytherin, natürlich, das war ja keine Frage, man kann es nämlich tatsächlich auswählen, was man sein möchte, also zu welchem Haus man möchte. Wo ist denn die Fahne wollte ich, wir können ja mal in Slytherin-Gemeinschaftsraum, in die anderen komme ich nämlich nicht rein, logischerweise, weil ich bin ja keiner. Und da sieht man halt auch noch mal ein bisschen die dekorativen Details und Besonderheiten, die ich auch sehr beeindruckend fand. Genau, gehen wir mal hier kurz runter. Das ist nämlich jetzt so der Eingang. Und wie in den Büchern ja beschrieben ist, liegt es ja ganz tief in den Kellern drin. So, hier haben wir natürlich einen kleinen Brunnen. Und dadurch, dass es eben unterhalb des Sees teilweise liegt, in den Kellern, ist es so als halb als Grotte gestaltet. Wirklich schön gemacht. Diesen ganzen Details mit diesen Oberlichtern, ne? Die Marmorsäulen. Und hier haben wir dann den Aufenthaltsraum, wo man dann raus in den See hineinblicken kann. Ja, da kann ich hier nicht noch ein bisschen schneller laufen. Kann man dann hier stehen und sieht dann das Seegras da schön durch diesen Brechungseffekt, durch das Wasser. Wirklich cool gemacht. Ah, da sind auch die Fischchen. Ne? Also dieser Detailreichtum, der hat mich wirklich beeindruckt. Auch die Teppiche, die ganzen Dekorationen, klar, die Assets wiederholen sich, aber man merkt es hier tatsächlich nicht so sehr wie in anderen Spielen, die ich vorher schon angesprochen habe, wo man merkt, dass die Assets dann irgendwann halt begrenzt sind, um diese Welt zu füllen. Und hier ist es eben nicht so. Hier kommen wir zu den Schlafsälen. Und passend dadurch, dass es ja unter Wasser am See ist, ist hier alles aus diesen Gusseisen gemacht, was wirklich schöne Details sind. Und könnt ihr einmal kurz... Ah, gehst du. Kurz reinklicken. Ne, so sehen dann die Slytherin-Schlafsäle der Jungen aus. Kamin in der Mitte mit dem Holz. Also wirklich, ich war zutiefst beeindruckt. Statistik, welches Haus am wenigsten gewählt wurde, wäre spannend. Ich bin es gibt sowas bestimmt. Ich denke mal, Slytherin wird recht häufig gewählt worden sein. Ravenclaw. Krass. Wusste doch, was es sowas gibt. Ne, auch hier allein die Gestaltung der Türen mit diesen Verschlägen, die so schön designt sind. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich detailverliebt. Was ich sehr beeindruckend finde. Was war noch sehr eindrucksvoll? Was könnte ich euch denn noch zeigen? Ich kann ja einfach noch mal ein bisschen durch die Gegend hüpfen. Und dann, warte, bei Hogwarts, ja, spannend. Wir können ja mal rausgehen und drumherum fliegen. Das geht ja natürlich auch. Ein bisschen uns das Schloss von außen angucken. Also die Fenster und die schiere Größe, also das ist wirklich so, wie man sich das, glaube ich, vorstellt. So, ein bisschen hochsteigen. Ne, und auch man spürt eben die Monumentalität dieses Schlosses, so wie es halt auch gerade in den Büchern ja auch immer wieder beschrieben wurde, was für ein riesiges Bauwerk das ist. So. Moment. Ich mit Steuerung. Wir wissen ja, Autofahren kann ich schon nicht, mit Besen fliegen. Bisschen. Geht schon besser. So, ne? Also es ist schon, man spürt diese Größe. Man kann das ja auch alles erlaufen, ergehen und erforschen, weil das alles Räume sind, die eben erreichbar sind und Teil dieser Spielwelt sind. Da oben können wir leider nicht landen. Das ist ist die Dachterrasse des Schulleiters, aber wir können zumindest vorbeifliegen. Die ist, glaube ich, nirgendwo erwähnt, aber auch so ein nettes Add-on, dass es eben hier sowas gibt. Genau, Zugriff mit dem Besen nicht gestattet, bla bla bla. Und eben auch die Architektur von außen wirklich beeindruckend ist. Und die Gärten und Verbindungswege, es ist wahnsinnig verwinkelt. Man hat eben auch das Gefühl, dass das über Jahrhunderte gewachsen ist und sich erweitert hat und erweitert wurde, weil es eben auch größer geworden ist und eben unterschiedliche Stile, teilweise zumindest, verwendet werden. Das macht halt auch Sinn innerhalb der Geschichte der Welt, die man uns hier erzählen möchte. Und das finde ich auch etwas, was beim Gestalten von Spielen, bei der Konzeption eben zumindest bedacht werden muss, dass ja auch es innerhalb der eigenen Weltgeschichte kohärent ist und Sinn ergibt. Und das passiert nicht immer, habe ich so den Eindruck. Genau, also sehr cool, ne? sehr eindrucksvolles Stadion da hinten. Da passiert halt nicht viel, weil Quidditch verboten ist. Wir können ja immer noch kein Quidditch spielen. Aber auch von außen eben auch diese ganzen Buntglasfenster so schön zu sehen sind. Ah. Ja, Slytherin ist vor Gryffindor. Sehr schön. Ich meine, Slytherin ist ja nicht böse. Wir sind nicht böse. Ich meine, das Erste, was ich versucht habe, fertig zu kriegen, war die Questreihe, um die drei unverzeihlichen Flüche zu bekommen. Einfach, weil ich sie nicht haben wollte. Ich würde sie niemals verwenden. Was mich auch tatsächlich zu etwas bringt, man kann die drei unverzeihlichen Flüche haben, und also lernen und auch anwenden. Und das ist etwas, was mich dann dazu bringt, wir können ja mal nach Hogsmeade, über so ein bisschen vielleicht auch das Open-World-Design, was so ein Begriff ist, den ich aufgeschnappt habe, der alles umfasst, als übergeordneter Begriff. Da fällt halt das Worldbuilding dazu, also das ganze Visuelle, aber auch die Story, die Quests, das Quest-Design, Level-Design und so weiter, weil eben auch Open Worlds aufgrund ihrer Größe und ihrer freien Zugänglichkeit, weil man ja rumlaufen kann und hingehen kann, wo man möchte von Anfang an, anders gestaltet werden müssen und geplant werden müssen. Und das bringt mich eben dazu, jetzt von dem Visuellen, was so krass eindrucksvoll ist. Lasst mal nach Hogsmeade gehen, da können wir noch mal ein bisschen gucken, weil das auch sehr schön durchgestaltet ist. Um dann als Drittes vielleicht mal zu einer Siedlung, Dorf zu hüpfen, um uns das im Vergleich anzugucken. Bei Hogsmeade und Hogwarts natürlich selbst die zwei großen, wichtigen Punkte sind, wo die ganzen Leute leben, wo die meisten Quests auch stattfinden und das meiste lernen. Der Rest ist dann eher so kleine Punkte, um irgendwie Quests, Sammelquests oder kleinere Sidequests zu machen. Moment, ich muss nur kurz die Nase putzen. Ich meine natürlich dieses Geschenk, die Erkältung sehr nervig ist. Genau. Kommt ein wenig meine Fallangst durch, wenn du gemütlich an den Dächern und Türmen vorbeigefliegst. Tatsächlich ist mir auch, ist mir natürlich auch manchmal so ein bisschen schummrig geworden, weil der Kopf nicht ganz hinterherkam. Ich habe es halt auf dem großen Fernseher gespielt. Was ist denn das? 45 Zoll 4K-Fernseher mit Upscaling, der es dann wirklich sehr schön darstellen kann, mir dann echt schwindelig geworden ist. Das war, mir dachte, krass. Anscheinend kommt mein Gehirn nicht mehr hinterher. Ich habe nicht versucht, den Schulleiter zu ermorden. Habe vielleicht irgendwelche unschuldigen Dorfbewohner angegriffen. Aber nein, niemals. Würde niemals das tun. Ah, Sleepy, wie sind denn die anderen Gemeinschaftsräume? Ich habe nur ein paar Fotos gesehen, also Screenshots. Ich denke, die, also vom Detailreichtum und so weiter sind die ja wahrscheinlich alle gleich. Hufflepuff ist ja bei den Küchen und wird da ein bisschen, denke ich mal, die Thematik aufgreifen. Ravenclaw ist oben im Turm, wird das aufgreifen und Gryffindor ist ja auch in einem Turm drin. Wird wahrscheinlich dann jedes Mal so ein bisschen angepasst sein. Ne? Also hier Hogsmeade auch, die kleinen Häuschen sehr schön durchgestaltet, alles so ein bisschen schief und schepp, wie wir das aus der Winkelgasse in den Filmen kennen. Also sehr viel Detailverliebtheit und Durchdachtheit, wie auch immer man das nennen möchte. Ups, Entschuldigung. Kleiner Dorfplatz, wo es dann auch hier die ganzen aus den Büchern und Filmen bekannten Läden gibt. Hier zum Beispiel der Honigtopf. Wenn nicht die
Schmetterlinge von Schätzen angezogen werden, das habe ich im Unterricht wohl verpasst.
Und erzählt einer irgendwas. Mit den ganzen Süßigkeiten, das ist wirklich schön gestaltet und liebevoll gemacht. Mit manchen Sachen kann man halt auch interagieren. Zum Beispiel hier mit dieser Zuckerwattenmaschine, die dann da was tut. Aber es bleibt halt alles konsequenzlos. Also hier passiert gar nichts, außer dass die jetzt da aufwallt. Ich kann auch nichts anderes tun. Und das war's dann. Es ist sehr viel für den Effekt dabei. Was am Anfang fand ich das charmant und zum Schluss, nachdem ich da dann, keine Ahnung, ein paar Dutzend Stunden, ja, man kann halt da was essen, es passiert halt nichts. Achso, doch. Tatsächlich, hier gibt's eine Konsequenz. Ich fange an zu schweben für 3 Sekunden, weil die irgendwie hier zum Schweben sind. Genau, und das hat mich dann so schrittweise ein bisschen gestört, dass sehr viel auf Effekt gemacht ist, auf Oberfläche, aber es hat halt keinerlei Konsequenzen auf mich oder das Spiel. Auch mit den unverzeihlichen Flüchen hier. Ich kann die halt verwenden und ab und zu wird dann NPC immer wieder den gleichen Satz rufen. Ein unverzeihlicher Fluch. Meistens ist er dann eh tot, weil ich ihn zu Tode gefoltert habe. Und es passiert halt nichts. Selbst wenn die Leute es mitbekommen, ändert es nicht ihr Ansehen von mir, dass ich jetzt irgendwie schwarzer Magier geworden bin oder so. Ne? Hier. Nee, ich kann es noch nicht mal hier in Hogwarts anwenden. Ich kann es nicht mal tun, ich kann nicht mal böse sein. Selbst wenn ich es wollen würde, es geht halt nicht. Ich kann die anderen verwenden. Ich kann aber auch niemanden angreifen. Hier, ne? Der trinkt da seinen Tee in aller Herzensruhe. Warte, ich kann sogar zielen. Passiert nichts. Das finde ich dann wiederum, ne? Dann ist es schwierig. Geschweige denn hier. Ne? Töten kann ich nicht. Es passiert auch nichts, dass ich nicht mal versuche. Das finde ich schade. Das ist dann, wo es zwar Open World sein möchte, aber im Prinzip keine ist, weil die, also, oder doch ist es natürlich schon. Das aber, was mir fehlt, was ich jetzt nämlich bei Baldur's Gate 3 erwarte und was ja alle so lieben, dass alles Konsequenzen hat und Einfluss hat und Auswirkungen hat. Das finde ich halt cool. Hier merkst du, es ist halt natürlich schon Open World, aber dir fehlt die Freiheit und die Konsequenz, freie Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass die Leute das langsam wollen. Es ist jetzt die Frage, muss das jedes Open World Spiel haben? Klar, das hier ist ja auch ein bisschen nicht nur für Menschen wie mich mit 35. Aber okay. Ne, ich kann niemanden ermorden. Nicht in diesem Dorf. Stört mich sehr. Okay, das klingt jetzt merkwürdiger, als ich es meinte. Es stört mich, dass ich nicht frei in meinen Entscheidungen bin. So rum. Sleepy schreibt über die anderen Gemeinschaftsräume. Die Räume sind alle sehr passend gestaltet. Hufflepuff mit vielen Pflanzen und Erdfarben. Ravenclaw recht edel mit viel Blau. Gryffindor gemütlich mit Rot. Ah, das macht natürlich Sinn. Sleepy schreibt auch, es wurde viel für die Optik gemacht, aber aus technischer Sicht im Gameplay ist relativ simpel gehalten. Das wäre nämlich so das andere, nämlich vom Gameplay her, der Begriff, der mir die ganze Zeit nicht eingefallen ist, ist es tatsächlich, finde ich, recht langweilig. Also die Zauber hier einzusetzen und ich habe dann mit der Zeit hier diese 4 Sets freischalten können. Am Anfang konnte ich immer nur 4 Zauber gleichzeitig haben. Jetzt kann ich halt 4, 12, 16 gleichzeitig haben von den, wie viele sind es? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, wobei 3 für die Tierwesen sind und 3 für den Raum der Wünsche, weil ich da dann Sachen verwandeln kann. Die kann ich sonst im Kampf nicht verwenden. Also was, 23 ungefähr, die ich halt generell verwenden kann. Genau, also das fand ich eigentlich ganz cool, dass man eben so viele Möglichkeiten hat. Er kann immer noch nicht foltern. Fürchterlich. Lass mal irgendwo hinfliegen, wo ich ein bisschen kämpfen kann. Genau, lass mal zu irgendeinem Dorf gehen, was so mittelgroß ist und irgendwo liegt. Im Prinzip ist es wurscht, aber hier, so eins in der Mitte dieser Welt, Irondale. Nur um mal zu sehen, ne, dass wir, wie die Welt eben gestaltet ist, außerhalb der beiden Hotspots, Hogwarts und Hogsmeade. Genau, das ist dann so ein typisches Dorf. Und da merkt man dann, hat man schon deutlich weniger Ressourcen eingesetzt, um die zu gestalten. Da, die sind sehr austauschbar, finde ich, in der Gestaltung und auch in der Inneneinrichtung mit den ganzen Assets, die dort eben gezeigt werden, sodass es eben einen krassen Unterschied eben gibt zwischen den zwei Hauptattraktionen und dem hier. Es ist zwar liebevoll, es ist wirklich liebevoll gemacht, ne? Hier mit den Anrichten, mit den Tiffany-Lampen. Das ist tatsächlich eine Tiffany-Lampe. Krass. Den Sofas und so. Aber es ist, man merkt, dass man, wo der Fokus drauf lag, der wichtig war. Und dann eben hier man ein bisschen mehr sparen konnte. Genau. NPCs kann ich weiterhin nicht angreifen. glaube gar keinen. Moment. Nein. Also es hat halt auch alles einfach keine Konsequenzen. Bombarder! Es passiert auch nichts. Ich kann jetzt hier seinen Stand versuchen, in die Luft zu sprengen. Es ist wurscht. Genau, wie Sleepy eben sagte, dass man da irgendwie mehr auf das Visuelle gelegt hat als aufs Gameplay. Es ist dann auch in Ordnung. Ich fand es dann irgendwann ein bisschen enttäuschend, dass ich so wenig Einfluss auf die Welt eben nehmen kann. Moment, seid so schnell. Capranium schreibt, es geht halt um die junge Altersgruppe, um das kindgerecht zu machen. Stimmt, es ist aber immerhin FSK 12 in Deutschland. Weiß nicht, mit 12 würde ich wahrscheinlich auch morgen durch die Gegend laufen. Ja, das Coole ist, man kann diese Katze streichen. Man kann alle Katzen streichen in diesem Spiel und es laufen überall welche rum. Und ich habe es immer am Anfang immer gemacht in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwas passiert. Aber passiert da irgendwas? Kann da was passieren? Gibt es einen Grund, warum man die Katzen streichen kann? Führen sie mich irgendwo hin? Verwandeln sie sich? Ist es einfach nur vielleicht ein Fakt, dass man eben gerne Katzen streichelt und es nicht alles in einem Spiel einen Grund haben muss oder zu einem Schatz geführt werden muss, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Capranium schreibt, aber genau das ist das Problem bei Open World. Einerseits willst du die Welt als freien Spielplatz bieten, andererseits werden dir ganz viele Möglichkeiten vorenthalten, beziehungsweise würdest viele Ressourcen benötigen, da auch nur halbwegs dir alles Mögliche anbieten zu können. Dann endet es sehr schnell wieder in der Monotonie, die Welt langweilig erscheinen lässt. Also da gebe ich dir recht, einerseits. Andererseits zum Beispiel Cyberpunk 2077 hat viel mehr Konsequenzen gehabt. Wenn ich anfange, wahllos Leute zu erschießen, was ich konnte, ist halt mein Street Credibility irgendwie gestiegen, beziehungsweise die Polizei ist sehr viel härter gegen mich vorgegangen und hat mich irgendwann verfolgt. Also da hatte wenigstens meine Aktion auch eine weltliche, Open-World-mäßige Reaktion hervorgerufen, die Sinn ergeben hat, fand ich. Und man sehr viel mehr Einfluss eben auch mit seinen Entscheidungen hat. Hier ist dann doch die Story, und klar, es ist für ein jüngeres Publikum wahrscheinlich gedacht, sehr linear. Ich habe kaum Möglichkeiten, da jetzt mit meinen Entscheidungen in Dialogen groß was zu verändern. Muss man sich bewusst sein, muss ja auch nicht immer überall der Fall sein. Aber ich glaube, es wäre ein bisschen mehr möglich gewesen, da das noch einzubauen. McWatch schreibt, es hat wahrscheinlich auch was mit der Performance zu tun. Das ist alles dann ja auch im Hintergrund berechnen, Variablen ständig abfragen, was auf die Leistung drückt. Genau, da bin ich persönlich dann ein bisschen technisch überfragt, wie viel denn überhaupt machbar ist, weil ich glaube, hier das Visuelle, also auch diese Lichtreflexe und so, die ja sehr Echtzeit sind, was wir beim Marmor gesehen haben, weiterlaufen. Ihr merkt, ich konnte noch nie irgendwie zwei Dinge gleichzeitig, und wenn es auch nur durch eine Videospielwelt ist, zu laufen und zu reden.
Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe.
Und man landet auf dem Zaun. Genau. Das frisst natürlich auch viel Kapazitäten, würde ich mal behaupten. Ja, es ist wirklich schön gemacht. Auch die Lichteinfälle, das Wasser ist wirklich krass dargestellt. Auch schon lange nicht mehr Wasser gesehen, das so schön gezeigt wird in einem Videospiel. Sonst wirkt das ja immer so ein bisschen sehr fake. Ja, also es ist schon sehr, sehr natürlich. Sehr schön. Genau, wie gesagt, das ist jetzt die PS5-Version. Muss man ja auch noch betonen. Aber ja. Xlebi schreibt, ich finde es persönlich auch, dass das Spiel selbst auch schwer recht leicht ist. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass viele Leute, die es spielen wollen, keine erfahrenen Gamer sind, sondern einfach Harry Potter-Fans. Das wäre natürlich mal spannend zu sehen, wie viele, also auf welchen Konsolen, ich habe tatsächlich die Zahlen mir nicht genau en Detail angeguckt, auf welchen Konsolen es wie verkauft wurde, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es zum Beispiel für die Switch perfekt wäre, theoretisch, also für das Publikum der Switch, aber das Spiel selbst zu mächtig ist, um auf der Switch gut auszusehen. Da hatte jemand, also eine Bekannte, die nur Switch spielt, gemeint, dass sie gelesen hatte, dass es dafür eigentlich, dass die Switch zu schwach ist, um das Spiel irgendwie adäquat zeigen zu können, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann. Genau, Capranium schreibt, hole dies, bringe das, hau den um, geh Belohnung abholen, aber null Raum für kreative Lösungsansätze für Probleme. Das neue Zelda wirklich was geboten? Konntest dich austoben beim Bauen, aber du konntest auch Lösungen ohne diese Bau-Items finden. Genau, also das wäre einer meiner größten Kritikpunkte, weswegen ich dann hier auch in dem Spiel die Hauptquest gar nicht mehr zu Ende gebracht habe bisher, weil ich dann so gelangweilt war. Es geht nämlich sehr viel von den ganzen Quests nur darum, von A nach B nach C zu gehen, um Sachen einzusammeln, irgendwelche Ballons zu zerfliegen oder wirklich keine komplizierten Rätsel zu lösen. Es gibt viele, viele Schatzgewölbe, Dungeons, die versteckt sind. Aber wenn du einmal die Mechanik des Öffnens eines dieser Portale, und es gibt nur zwei, mit denen sie verschlossen sind, herausgefunden hast, wird es immer und immer wieder das Gleiche eingesetzt. Und das fand ich dann sehr, sehr enttäuschend. Also es gibt dann welche, die muss man so kleine Metallmotten im Dunkeln einfangen mit seinem Lumos-Zauber, die dann halt hin und her fliegen. Man muss sie zu dem Portal bringen, wo sie dann als Schlüssel eingesetzt werden oder so als Schlüssel im Prinzip. Und meistens sind es dann halt drei, die man einsetzen muss und dann geht die Tür auf. Beim ersten Mal fand ich das wirklich charmant und schön gemacht. Das hat mich echt begeistert, weil es so ein kleines Rätsel war. Es war jetzt nicht so herausfordernd, aber es war schon nett gemacht, dass man die finden muss und die dann mit dem Licht folgen, weil es so Metallmotten sind. Aber dann war es halt überall. Und das war das Einzige, was du in Dutzenden gefühlt von Schatzgewölben als Rätselmechanismus da drin hast. Und das fand ich dann schwach. Da hätte man sich wirklich ein bisschen mehr Gedanken machen können. Es gab dann noch eins, wo man mit einem Zauber so ein Metallrad zum Drehen bringen muss. Und das muss man dann halt so oft machen, bis es dann durchgedreht ist im wahrsten Sinne und eine Tür sich geöffnet hat. Und das war's. Und das waren die beiden einzigen Rätsel, die es zu lösen gibt. Und wenn du es einmal gemacht hast, findest du es halt in der ganzen Welt immer und immer wieder. Und das finde ich echt schade. Und hier merkt man das eben. Moment, wir können es ja mal zeigen. Gut, ich bin relativ weit fortgeschritten. Das sind jetzt, glaube ich, 84% der Hauptgeschichte. Und du siehst dann halt hier, das mit den Blättern ist eine Prüfung Merlins, wo du auch immer nur eins von drei, vier oder fünf unterschiedlichen Rätseln lösen musst. Und dann musst du die halt sammeln. Und ihr seht, wie viele davon noch übrig sind in dieser Ecke, weil ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, das zu machen. Das sind so Sammelquests. Die fliegenden Ballons gibt es noch. Warte, das läuft nicht. Aufträge sind die Quests. Sammlungen, genau. Kann mal schnell hingehen. Genau, du kannst halt hier erkunden und dann eben diese Sachen sammeln von den Orten alter Magie und da musst du halt immer hingehen und auch immer wieder das Gleiche eigentlich machen. Über die Ballons zum Platzen bringen. Die Landeplattform finden. Also es ist wahnsinnig viel suchen, finden, lösen und das Lösen ist halt hier bei diesen Prüfungen Merlins zum Beispiel, wie gesagt, immer das Gleiche. Astronomie-Altäre, es wird halt wahnsinnig schnell langweilig und es war von Anfang an jetzt auch nicht die große Herausforderung. Und das ist einer meiner größten Kritikpunkte. So schön es gestaltet ist und gemacht ist, was bringt es dir, die schönste Open World zu haben, wenn sie halt mit nichts gefüllt ist? Das Gleiche auch, warum sollte ich denn noch in irgendein Schatzgewölbe gehen? Ich bin jetzt auf Level 33. Du findest eh immer nur zufällig generierte Items. Ich habe jetzt relativ gute, die schon weit oben sind. Du findest kaum noch bessere. Also lohnt es sich nicht hinzugehen, weil es keine uniken Items gibt, weil es keinerlei Sinn macht. Deswegen dachte ich mir so, dann halt nicht. Warum sollte ich es denn tun? Genau, da sind halt diese Itembaugeschichten bei Zelda nochmal ein bisschen herausfordernder. Kann man auch Katzen treten? Nein. Metallmotten, ja. Wie viele Prüfungen es da gibt? Genau, warte, können wir gucken? Wo ist es? Da ist es. Genau, also jetzt zum Schluss sind es noch 14. Hier waren es 10, also 24 plus 6 sind 30 plus 2, 32. Und es gibt, glaube ich, 4 oder 5 Varianten davon, die jetzt alle nicht so kompliziert sind, wenn du die einmal rausgefunden hast. Und damit hast du dann halt schon mal 34 Points of Interest in dieser Weltkarte verteilt. Alles außerhalb von Hogsmeade und Hogwarts selbst. Hier gucken, die dann halt einfach verteilt sind. Man sieht ja, wo sie liegen, mal ein bisschen dichter, mal ein bisschen weiter auseinander. Manche Sachen habe ich ja auch schon gemacht. Deswegen, es ist halt immer das Gleiche. Immer. Und auch die Quest, also die Hauptquest-Reihe ist, finde ich, ja, ist ganz nett, aber die ganze Geschichte wirkt doch sehr steif. Ja, steif. An den Haaren herbeigezogen. Es ist alles nicht ganz so... es ist nett erzählt und die Cinematic-Szenen sind ganz nett. Aber wirklich gepackt hat mich die Hauptgeschichte jetzt bisher noch nicht, dass ich mir denke, oh, ich will es unbedingt rausfinden. Und sonst bin ich ja eher so der Explorer und Story-driven Person. Nicht die große Kampfmaschine. Haha. deswegen, das fand ich dann sehr schwach. Ich dachte, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr investieren können. Das ist so, es ist so diese Unwucht, das Visuelle und das Immersionsgefühl in Hogwarts und in der Welt zu sein, super. Aber was bringt es mir, wenn ich nichts machen kann, außer rumzulaufen und wow zu sagen? Also für architekturliebende Menschen wie mich, super. Ich habe damit sehr viel Zeit verbringen können und das auch sehr genossen, aber ich glaube, es sind nicht so viele Menschen wie ich, die dann irgendwie Spaß daran haben. Also so lange Spaß daran haben und vielleicht dann nebenbei noch ein Kunstbuch aufschlagen, um zu gucken, wo die Referenz herkommt. Also woran man sich orientiert hat in der Architektur. Dafür muss man jetzt kein Multimillionen-Spiel produzieren. Sleepy schreibt, es gibt noch mehr bei diesen Prüfungen, wie das mit den Würfeln, die man holen und einen bestimmten Zauber nutzen muss, aber ja, die sind alle sehr leicht. Stimmt, ja, genau, das war die Motten, das Drehding und die Würfel, die dann draufgesetzt werden muss, ja. Kapranium schreibt, genau das meine ich, das ist der Ubisoft-Effekt. Ubisoft hat diese Formel alles x-tausendmal auf ihren Maps so zu wiederholen. Aber es gibt eine Spielerschaft, die das gerne macht, sonst wären sie nicht mehr im Geschäft. Das stimmt. Ja, das hatte ich auch schon gehört, dass das ganz, also nicht nur Ubisoft, sondern aber vor allem bei den Assassin's Creed Sachen, aber auch bei anderen, Blizzard würde das, glaube ich, auch machen, eben halt AAA-Produktionen sind, die so leer sind. Dass man nicht gefordert wird, die Story halt auch nicht fordernd ist, diese ganzen Sammelquests einen nicht so herausfordern. Da fand ich dann halt Cyberpunk besser. Da hast du auch sehr viele Sachen, auch ein paar Sammelquests, was ja auch okay ist. Aber die Sidequests sehr viel herausfordernder sind und auch viel mehr Inhalt haben. Vielleicht gar nicht mal herausfordernd von deiner Spielefähigkeit her, aber inhaltlich herausfordernd, wie die Sidequest-Reihe, die wir gemacht haben, mit den Cinnamon, wo jemand gekreuzigt wird. Oder, was ich halt super spannend fand, die Zersplitterung der KI dieses Taxiunternehmens war, wie gesagt, vom Spieltechnischen her jetzt nicht so herausfordernd, da irgendwo zu folgen, aber inhaltlich war es eben spannend. Das finde ich halt cool. Und das fehlt mir hier komplett. Also so die intellektuelle Herausforderung auf irgendeine Art und Weise. Lass mich mal überlegen, wo könnten wir denn noch hingehen, was noch ganz nett aussah. Wie gesagt, aussehen? Super. Können wir hier... Keine Ahnung. Ja, ein bisschen an die Küste. Da war ich jetzt auch noch nicht so häufig. Oh, da war so viel Küste. Sehen wir irgendwas mehr? Nee, ich glaube auch nicht. Kann da hingehen. Und das wird halt auch, glaube ich, gerade sehr stark kritisiert mit Baldur's Gate 3, das raus, ja, jetzt rausgekommen ist vor ein paar Tagen, vor einer Woche, ja, ganz neue Kapitel aufgeschlagen werden sollten, was sowas angeht. Ich habe tatsächlich, weil ich ja auf Baldur's Gate für die PlayStation noch warte, es wird spannend, mir Divinity 2 gekauft, tatsächlich fürs iPad. weil ich gesehen hatte, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass so eine Produktion portiert wird, und wenn, dann ist es ja meistens schlecht, aber die gesamten Reviews haben gesagt, das ist die beste Portierung fürs iPad ever, es macht so viel Sinn, es ist so immersiv, dass man halt touchen kann, und Divinity funktioniert ja wie Baldur's Gate, ist ja im Prinzip der Vorläufer, jetzt nicht inhaltlich, aber von der ganzen Mechanik von diesem Studio, von Larian, und dachte mir, komm, probier's das mal. Ist auch mit noch die günstigste Variante gewesen. Und tatsächlich, es macht so viel Spaß auf dem iPad, so ein Spiel zu spielen. Und es ist wirklich gut gemacht. Das einzige Problem ist, dass es wahnsinnig viel Strom braucht, aber damit kann man leben. Und wie komme ich jetzt da drauf? Auf jeden Fall ist es wahnsinnig herausfordernd. Ich habe dann auch Lieblingsmensch gesagt, ich bin schon lange intellektuell in einem Spiel nicht mehr so herausgefordert gewesen, Rätsel zu lösen, Dinge herauszufinden. Bei 3-4 Stellen musste ich tatsächlich im Internet nachgucken, weil ich es nicht gerafft habe. Gerade am Anfang, weil man ja noch nicht so in dem Denken des Spiels drin war. Also ich... Und manche Sachen haben sich mir tatsächlich bis heute nicht erschlossen, wahrscheinlich, weil ich irgendeinen Tipp übersehen habe, doof wie ich bin. Aber ich war wirklich mal wieder herausgefordert und musste Sachen auch immer und immer wieder probieren, nicht nur Kämpfe, sondern auch andere Sachen. Und das hat mich so begeistert, deswegen bin ich so auf Baldur's Gate gespannt. Aber ja, jetzt ist es schon wieder Nacht und ne? Ich kann nicht reden und fliegen, aber es ist vielleicht auch ganz gut. So, jetzt haben wir hier auch so ein kleines Schloss, ne? Ich glaube, da habe ich auch schon jeden abgeschlachtet. Oh nee,
wir alle haben unser Schicksal. Meins ist grau. Hey, ich habe erst neulich eine Eule.
Muss gerade mal wegfliegen, sonst schießen sie mich nämlich wirklich runter. Genau, ne? Also so eine kleine Schlossruine, und wie gesagt, die Welt außerhalb von Schloss und Hogsmeade ist halt dann wiederum sehr langweilig. Die Landschaft sieht dann gleich aus, die sieht dann nett aus im Panorama, wie das generell so gerne gemacht wird. Aber hier dann so eine Schlossruine und die Dörfchen, es ist dann eigentlich nur noch das Gleiche. Und das merkt man dann, dass
es eben
hier deutlich nachgelassen
hat. Jetzt kannst du dich nirgends mehr verstecken!
Ich will jetzt hier nicht gegen eine große Gruppe kämpfen. Ja, irgendjemand anderes abschlachten. Die Bösen besiegen. Ah, es gibt jemals eine 9 Varianten bei den Prüfungen Merlins. Tatsächlich. Es fühlt sich nach weniger an, um ehrlich zu sein. Aber ja. Capranium schreibt, zock gerade mit meinem Cousin in Ghost Recon, Teil auf maximal hart. Ich bin es eigentlich totlangweilig. Nach 10 Minuten weißt du, was du die nächsten 100 Stunden machen wirst. Aber weil wir zu zweit sind und es kaum spielbar ist auf schwer, ist es die Herausforderung, die Spaß macht. Das kann ich verstehen. Ubisoft-Spiele, die das Prinzip vertreten, Assassin's Creed, Ghost, Recon, Far Cry, Division, Immortal. Kennst du eines, kennst du die relevanten Spielinhalte von allen, nur die Settings sind andere, ja. Genau, aber nee, das habe ich jetzt auch mehrfach gehört in dieser ganzen Open-World-Diskussion, weswegen ja auch einige Studios angeblich, wer die Diskussion verfolgt hat mit Baldur's Gate 3, dass die einige Game Devs ja schon gesagt haben, dass das eine ganz andere Nummer ist und dass man das nicht als neuen Standard setzen sollte und so weiter. Ich bin gespannt, aber was ich bisher gehört habe, soll Baldur's Gate ja auch wirklich erfüllen, was es da irgendwie versprochen hat.
Noch mehr Tierwesen aus Hogwarts stehlen.
Ah ja. Es ist nur so dunkel und so klein hier, deswegen gucke ich so komisch. Warte. So, also foltern. Ne? Lauter unverzeihliche Flüche und es passiert halt nichts. Jetzt habe ich ein paar Wilderer umgebracht. Ich morde hier mich durch das Tal von Hogwarts und es passiert halt gar nichts. Ich bin ein 16-jähriger Schüler. Aber okay. Und auch, ne, es macht halt keinen Sinn. Ich brauche das Gold für nichts mehr, seitdem ich relativ weit fortgeschritten bin. Es macht keinen Sinn, diese Sachen einzusammeln. Wahnsinnig nervig. Ich habe noch nicht alle abgeschlachtet. Ja, mein Gott, ich werde ein bisschen blutrünstig. Ich bin halt auch gelangweilt. Genau, die Gegner spawnen wieder. Gibt es auch eine nicht tödliche Zaubervariante, um sie aufzuhalten? Ja, klar. Aber im Prinzip, du musst sie halt trotzdem immer alle umbringen, um jetzt hier dieses Lager zu befreien oder irgendwas zu erfüllen. Also du mordest schon ziemlich viel. Kannst ja auch hier...
Arresto Momentum!
die Leute einfrieren, aber wenn du im Kampf bist, im Prinzip geht es immer darum, sie zu töten. Was ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig finde. Wenn man so drüber nachdenkt. Ich hab, jetzt, wo du es erwähnst, ist das... ich habe da ja nicht so das Problem mit, aber... Achso, ich kann hier mal wieder nicht... Hier kann ich fliegen? Sehr schön. Man für Zwölfjährige, dass man hier die ganzen anderen Menschen ermordet und natürlich auch wie heißen sie? Goblins und so weiter. Moralisch gesehen ist dieses Spiel sehr, sehr verwerflich. Aus vielen Gründen. Genau. Wo fliegen wir denn noch hin? Also im Prinzip waren das jetzt so die drei wichtigsten Orte, ne? Hogwarts, Hogsmeade und alles andere drumherum, weil das sieht tatsächlich alles gleich aus. Wir können nochmal woanders hinspringen, nur damit ihr seht, das ist tatsächlich, ne, wir waren jetzt hier, Küste, so Hochplateau, wir waren hier bei diesem Dorf, dann lasst uns doch mal hier ans andere Ende gehen, wo ein bisschen Wald ist und gucken uns da mal die Gegend an.
Handbuch ist ja wirklich praktisch.
Ich freue mich, darin vorzukommen. Ne? Genau das Gleiche, nur mit Bäumen. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, weil das ist ein Wald, aber das Terrain sieht genau so aus. So ein bisschen anders, ja, okay. Aber auch das Kaff, wo ist denn das Kaff? Achso, das war ja wirklich so ein ganz kleines Kaff. Warte, da ist ein etwas größeres Kaff. So viele Käfer. Können wir mal kurz hingehen. Sleepy schreibt, das finde ich auch komisch, dass man alle umbringt, obwohl die anderen Zauber generell eigentlich nicht tödlich sind. Ja. Und man könnte es ja auch machen. Und tatsächlich in den Büchern war das ja auch ein Anliegen, gerade von den Kindern, dass sie niemanden umbringen und eben nicht foltern oder so. Deswegen, das ist dann so schade, dass es keinerlei Konsequenzen hat, dass ich hier mordend durch die Weltgeschichte laufe. Und es auch niemanden interessiert. Weil ich es ja in den Dörfern nicht tun kann. Und alle anderen, die es mitbekommen, sterben eh. Konsequenzen? Keine. Ja. Verbotener Wald ist nochmal ein bisschen anders. Stimmt, ja, da merkt man die düstere Atmosphäre. Gucken wir uns gleich mal an. Aber hier, ne, dieses Dorf ist relativ wichtig. Ne? Auch hier die Häuser sehen ein bisschen anders aus. Die haben andere Dächer, teilweise. Aber ansonsten nimmt sich das alles nichts und ich konnte die auch nicht unterscheiden. Also das hier konnte ich noch von den anderen unterscheiden, weil es ein bisschen anders, ein Ticken größer ist und hier diesen Festplatz hat, aber alle anderen Dörfer, keine Ahnung. Läuft man halt mal durch und das war's dann. Und sie sehen halt auch alle gleich aus. Dann lass uns mal schnell noch zum verbotenen Wald gehen. Wo ist er denn? So in der Höhle. Ja, verbotener Wald. Da können wir nochmal reingehen und nochmal reingucken. Also, aber das finde ich halt auch das Spannende zwischen, also was bei Open World passiert. Ich finde, Cyberpunk ist sehr gelungen gewesen. Da habe ich echt gern die Zeit drin verbracht und fühlte mich nicht sonderlich unterfordert oder gelangweilt. Die ganze Zeit, wie viel Zeit hatte ich denn drin verbracht mit dem einen Build? 80 Stunden und mit dem zweiten dann auch nochmal 70, weil ich eine andere Sache, ja, erst Corpo war und dann, keine Ahnung, Street Kid, glaube ich, und gucken wollte, wo der Unterschied ist. Im Prinzip gibt es halt keinen Unterschied, außer die Anfangssequenzen. Und wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Aber trotzdem fand ich das die ganze Zeit abwechslungsreich und du hattest viel mehr Möglichkeiten, Sachen auszuwählen, zu beeinflussen, mehr oder minder, und konntest eben vieles erleben und tieferen Einblick in die Welt bekommen, während das hier tatsächlich, finde ich, nicht so der Fall ist. Genau, der düstere Wald. Der verbotene Wald ist echt schön gemacht. Also der ist sehr romantisch, sehr stimmig in der Naturdarstellung hier mit den Bäumchen und dem Mondlicht und so weiter. Also ist schon sehr schön, das stimmt. Also, da können wir jetzt noch irgendwie Steine einsammeln, die wir zum Bauen unseres Raum der Wünsche brauchen. Yay. Ne, auch diese ganzen Schilder, das ist wirklich schön gemacht. Sehr, sehr detailverliebt, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Aber ja. Genau. Wenn das Spiel einen moralisch nicht fordert, dann ist es irgendwie auch falsch. Ja, irgendwie. Ja, warte, was kann ich hier noch tun?
Incendio!
Sachen abfackeln. Ja gut, das kann ich tatsächlich nur auf Menschen sprechen. Ja. Genau, ansonsten ist es dann halt sehr schnell irgendwie same, same.
Und das zweifellos schon lange verlassen.
Er brabbelt auch immer so vor sich hin. So. Man merkt, dass er irgendeinen Punkt innerhalb vom Spiel überschreitet und dann eben so ein Satz ausgelöst wird. Merkt man auch bei vielen NPCs, dass es dann immer der gleiche Satz ist in dem gleichen Moment, wo du vorbeiläufst. Und da merkt man, das fand ich dann auch schade, weil das so vergebene Chancen sind, um Sachen vielleicht nochmal ein bisschen mehr Tiefe zu geben, mehr Leben zu geben. Es wirkt halt nicht sonderlich lebendig, sondern eher wie Hogwarts World, Theme Park ein bisschen. Auch wenn das Schloss, wie gesagt, schön ist. Wie gesagt, die ersten Dutzend Stunden habe ich sehr, sehr viel Freude darin gehabt, das zu erkunden und mir anzugucken. Was können wir uns denn noch angucken? Würde langsam zum Schluss kommen, glaube ich, weil viel mehr gibt es jetzt auch, finde ich, nicht zu zeigen. Außer ihr wollt noch irgendwas sehen, sagt gerne Bescheid. Was wird denn hier von Capranium schon wieder unterfressen und unterdrückt? Selbst bei den alten Fable-Teilen gab es moralische Unterschiede und gibt es ja auch schon gefühlt ewig. Eichhörnchen. Kenne einen kleinen Wald in Österreich, wo sie die wirklich auf der Hand fressen. Ein bisschen Disney-like. Genau, den Trophäenraum. Den fand ich auch wirklich cool, als ich ihn entdeckt habe. Also, ne, ich hatte es ja schon mehrfach erwähnt. Ich bin ja wirklich so der Explorer-Typ. Und es hat wirklich viel Freude gemacht, hier alles zu entdecken und mir anzugucken. Aufgrund dieser ganzen Detailfreude. Also, hier haben wir eine Trollrüstung, die dann auf diesem Gang steht, wo die ganzen Rüstungen halt rumstehen, kurz vorm Trophäenraum. Es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Das will ich gar nicht abwägen. Da rumzulaufen und Sachen zu finden und zu entdecken. Und hier dieser Trophäenraum, wo eben alle Trophäen stehen. Ich meine, was soll sonst in deinem Trophäenraum stehen? Das ist wirklich, wirklich toll gemacht an diesem Spiel. Und es macht sehr viel Freude. Vom Visuellen her das absolute Nonplusultra, finde ich. Also was heißt Nonplusultra, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wirklich ein Niveau, das ich so noch nicht gesehen hatte. Zum Beispiel Cyberpunk finde ich nicht so auf diesem Niveau von der visuellen Gestaltung der Open World. Dafür aber eben inhaltlich deutlich fordernder und interessanter und abwechslungsreicher als dieses Spiel hier. Also viel Fassade, viel shiny Stuff, viel Liebe im Detail in der Gestaltung, aber hätte man vielleicht einen Ticken mehr noch inhaltlich machen können. Hier auch so Reiter- und Rossrüstung, alles sehr schön gemacht. Aber wir können ins Büro des Schulleiters, das ist auch schön gemacht. Wo ich auch sagen muss, ne, dann ist so eine Sneak-Quest, da sich beim Schulleiter einzuschleichen und Dinge rauszufinden und zu stehlen. Und danach kannst du halt einfach hinlaufen und es interessiert dann auch niemanden mehr, dass du da irgendwie mal hingesneakt bist. Seitdem ist alles frei und wie gesagt auch keine Konsequenzen. Das finde ich dann sehr, sehr schade. Und es macht halt auch keinen Sinn. Dann hätte ich auch von Anfang an einfach hinlaufen können. Hier. Wo muss ich jetzt hin? Links. Genau. Dann hat man das alles einmal geöffnet und freigegeben und seitdem ist es dann wie eine Bahnhofshalle. Kann jeder rein und rausgehen. Dann kann es auch nicht so ein besonderer Ort gewesen sein. Genau, hier. Wirklich schön gemacht. Mit den ganzen Gemälden, die sich bewegen und den Details und diesen Gegenständen, die dargestellt werden. Das ist schon nice. Leute, die wochenlang Trophäen machen mussten. Ja, stimmt. Das sind ja auch alles Einzelanfertigungen. So, da haben wir einen Balkon. Ah, genau, da ging's hoch. Bitte noch auf die Dachterrasse, die war auch sehr schön. Das war doch die Dachterrasse. Also es sind halt auch viele liebevolle Details dabei. Gibt es so eins, wo man von einem Frosch eingesogen wird. Ach genau, hier, das war das Studierzimmer des verhassten Schulleiters, der nie da ist. Nie. Nur mal ein bisschen Musik machen. Jetzt können wir hier die ganze Zeit rumgammeln. Also, ja, das stört mich so ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir können ja langsam zum Schluss kommen, weil jetzt lange genug in dieser sehr schön gestalteten, aber inhaltlich sehr leeren Welt. Gerade mal zurückgehen. Genau. Hoffe, euch hat das soweit einen interessanten Eindruck gegeben, was gut läuft, was vielleicht nicht so gut läuft und was sich jetzt mit Baldur's Gate vielleicht ändern wird. Zumindest verstehe ich, warum sehr, sehr viele Studios Angst haben, dass das die neue Messlatte wird, dass man irgendwie grafisch, aber auch inhaltlich und vielleicht auch entscheidungstechnisch herausgefordert wird und als Spielender mehr ernst genommen werden möchte, weil tatsächlich fühlte ich mich hier nicht mehr ernst genommen, bei den ganzen Quests zumindest. Wie gesagt, das Visuelle wirklich cool. Also ich fasse dann das Fazit zusammen. Optik hui, Game dann leicht pfui, weil einfach einige Potenziale verschenkt wurden. Das wäre tatsächlich mein Fazit, ja. Außer hui inne pfui, hätten wir gesagt, bei uns in Rheinhessen. Weil es ist wirklich eine vertane Chance. Man hätte dann noch viel, viel mehr rausholen und machen können. Aber da hat man sich aus wahrscheinlich diversen Gründen, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann, dagegen entschieden. Und ja, für Leute ab 12 ist es natürlich vielleicht auch was anderes. Andererseits, die sind mit Gaming aufgewachsen. Die können das wahrscheinlich alles sehr viel schneller als die meisten von uns. Auch die darf man ja, man darf ja die Menschen nicht immer nur so unterschätzen. Und ich glaube, das machen einige große Studios, wie eben Ubisoft ganz häufig, dass auch Menschen unterschätzt werden in ihrer geistigen Leistungsfähigkeit und in dem, was sie wollen und können. Und ja, manchmal finde ich auch so eine Sammelquest total nice, wenn ich irgendwie gerade keine Lust habe oder fertig bin und einfach nur ein bisschen rumlaufen möchte und da was einsammeln möchte. Das kann man ja gerne drin haben, aber halt nicht nur, dass das nicht nur der Hauptinhalt ist eines solchen solchen Spieles. Er sollte räumlich einfach kleiner denken, um das inhaltlich hinzubekommen. Ah, McWall ist auch Rheinhesse. Cool. Ne, ich weiß halt nicht, ja, so groß ist die Welt bei Hogwarts Legacy jetzt auch nicht. Das sieht groß aus, aber es ist sehr viel so getan, als ob, auch wenn man natürlich nicht unterschätzen darf, dass das Schloss selbst ja auch noch mal eine riesige Area ist, aber Night City in Cyberpunk ist größer, gefühlt zumindest. Und lebendiger und abwechslungsreicher als alles andere außer Hogwarts und Hogsmeade in diesem Spiel. Also ich fühle mich da so als Spielender manchmal halt einfach verarscht, glaube ich. Und ich glaube, die nehmen uns dann auch häufig nicht so ernst und hauen da diese Massenware eben raus, die dann einfach nur andere Oberflächen hat, aber das Spielprinzip ist immer das gleiche, was Capranium ja vorhin schon meinte, und wird dann damit ein bisschen oberflächlichen Sachen gefüllt. Und ich glaube, die Leute lassen das nicht mehr mit sich machen. Das sieht man zumindest an dieser Diskussion um Baldur's Gate kurz vorm Release, wie die Spielenden dann auch sagen, hier, wir fühlen uns endlich mal ernst genommen. Genau.